DPU Podcast. Dentistry und Medicine innovativ denken. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des DPU Podcasts. Mein Name ist Nick Pichler und als Host dieses Podcasts begrüße ich renommierteste Expertinnen und Experten zum Thema Gesundheit für Körper, Geist und Seele. Und heute ein Mann bei uns, der dort arbeitet, wo es um Sekunden geht. Und zwar Professor Dr. Dr. Dennis Ladage. Er ist leitender Notarzt, Chefarzt an den Kliniken Maria Hilf in Mönchengladbach, Studiengangsleiter für den Master Humanmedizin. Herzlich willkommen, lieber Herr Professor Ladage.
Dankeschön. Freue mich, hier zu sein.
Schön, dass Sie da sind. Herr Professor Ladage, nehmen Sie uns doch gleich mal mit. Was war Ihr bewegendster Einsatz als Notfallmediziner?
Ja, da ist natürlich in den vielen Jahren, in den Weg vom Rettungssanitäter bis hin zum leitenden Notarzt einiges zusammengekommen. Aber so spontan würde ich sagen, der Einsatz, der einem sofort wieder aufploppt, ist derjenige, wo man zuerst in unmittelbaren Verantwortung oder letzten Verantwortung als Notarzt stand. Das war ja der allererste Einsatz. War ein Radfahrer, der beim Abbiegen ein Auto übersehen hatte und tatsächlich mit dem Kopf voran in dieses Auto geknallt ist, sozusagen. Einsatzstelle nachts, 1 Uhr morgens, alles dunkel. Das heißt, muss ich erstmal orientieren, wie sieht das Ganze aus, wie sieht das Auto aus. Und fand dann eigentlich einen äußerlich relativ unverletzt aussehenden Menschen, der bewusstlos war. Und dann lief das ganze Programm natürlich ab, was man vorher gelernt hat, Zugang schaffen, Intubation und so weiter. Und man war halt froh, dass das alles irgendwie so, der erste Einsatz als Notarzt, mit doch einigermaßen gutem Gefühl, man all diese technischen Dinge abgearbeitet hatte, vermeintlich den Patienten dann stabil transportiert hatte und dann aber die erste CT-Aufnahme tatsächlich, also die Computertomographie, also ein Röntgen des Schädels, dann zeigte, dass die Hirnverletzungen doch so massiv waren, dass es letztlich keine Rettung gab und der Patient ist dann noch quasi im Schockraum verstorben. Und das ist dann so ein Auf und Ab der Gefühle, das ist natürlich dann Wahnsinn. Ne? Man ist zuerst in der Situation, wo man sich überfordert fühlt, kommt dann rein, macht die Dinge, die man gelernt hat, denkt, man hat es geschafft sozusagen, liefert den Patienten ab und bekommt gesagt, nichts zu machen. Und das ist sozusagen so die Achterbahn, die zur Notfallmedizin irgendwo dazugehört und mit der man da leider klarkommen muss.
Ich meine, das war Ihr erster Einsatz und da ist im Prinzip gleich ein negatives Ergebnis gewesen. Wie ging es Ihnen da? Und was hat Sie vor allem dann bewegt, weiterzumachen? Es könnten ja einige sich denken, das mache ich sicher nicht weiter.
Oh. Erstmal nicht gut, ne? Das ist keine Frage. Und was ganz wichtig ist, ist Rettungsdienst, das schätze ich auch sehr daran, ist Teamarbeit. Man ist nie alleine da. Sozusagen, man hat ja ein Team um sich, man hat als Notarzt einen Fahrer, man hat die Besatzung des Rettungswagens, noch unter Umständen die Feuerwehr damit dabei, weitere Einsatzkräfte. Und es gibt immer eben nach so einem Einsatz auch das Debriefing. Man steht sozusagen zusammen, das gibt es mal formell, mal weniger formell. Aber man redet über den Einsatz danach. Meistens in der Einfahrt, wo die Rettungswagen ankommen oder vielleicht auch nachher in der Wache, wie auch immer. Und gibt sich gegenseitig Feedback und sagt sich, ne, wir haben alles getan, was wir konnten. Und manchmal gibt es auch Kritik. Ja, es gibt auch Dinge, die nicht gut gelaufen sind. Auch die werden ganz offen angesprochen. Aber man redet drüber. Und dann kann man irgendwo damit dann auch abschließen. Dann steigt man wieder ins Auto, fährt zur Wache zurück und hat den Kopf sozusagen einigermaßen frei für den nächsten Einsatz. Also dieses im Team drüber reden, das verarbeitet immens. Und man muss natürlich auch innerlich ein bisschen in der Lage sein, wenn man dann seine Schicht abgeschlossen hat, auch die Sachen ein bisschen dort zu lassen. Also wenn man jeden Einsatz, und da gibt es auch viele andere Einsätze, Kinder mit Kindern, Reanimationen und so weiter, wenn man die alle mitnimmt als Paket nach Hause, dann ist man in der Branche, sag ich mal, schlecht aufgehoben. Man muss das ein bisschen wegschieben können.
Das klingt ja toll, nimmt man nicht mit. Was haben Sie für Techniken, dass Sie es nicht mitnehmen?
Genau das sozusagen, das dazu verarbeiten und es ist natürlich auch Rituale. Man hat eine Einsatzkleidung, die legt man dann wieder ab.
Okay.
Ja, und dann kann man den Kopf da einigermaßen frei haben. Und bei einem Fall ist es ja auch so, Rettungsdienst war immer sozusagen einer der Aspekte von den Tätigkeiten, die ich hatte. Also andere Dinge, sei es in der Klinik als Arzt oder sei es auch die Studentenlehre. Also es gibt viele Dinge, auf die man sich dann wieder fokussiert, wo man in eine neue Rolle reinkommt und wo man die andere dann so ein bisschen da lassen kann, wo sie hingehört.
Sie sind ja mittlerweile ein leitender Notarzt. Das ist jetzt noch einmal, vielleicht können Sie das Bild des leitenden Notarztes erklären, was jetzt Ihr Job ist.
Ja. Seit ich auch Chefarzt bin, habe ich natürlich sozusagen keine Zeit mehr im Einsatzdienst, also sozusagen 24 Stunden am Tag da rauszufahren, sondern der leitende Notarzt ist derjenige, der dazu gerufen wird, wenn es zu so einem großen Großschadenslagen kommt. Das heißt, wenn nicht nur ein Patient von einem Rettungswagen, einem Notarzt betreut werden muss, sondern wenn zum Beispiel es einen Unfall mit einem Bus gibt, wir also 10, 20, 30, 40 oder sogar noch mehr Betroffene, Verletzte haben, dann muss koordiniert werden, dann muss ein Stab gebildet werden und dann muss sozusagen jemand die medizinische Seite für die Einsatzstelle verantworten. Je nachdem, was passiert ist, gibt es ja einen leitenden Polizisten, einen leitenden Feuerwehrmann oder eben auch einen Verwaltungsbeamten, da kommen ganz viele zusammen. Aber für die medizinische Seite muss es auch einen Gesamtverantwortlichen geben und das ist der leitende Notarzt. Aber das ist tatsächlich dann eher eine koordinative Aufgabe und keine sozusagen am Patienten.
Was war da Ihr herausforderndster Einsatz?
Also von der Dimension war das sicherlich eine Krankenhausevakuierung. Wir haben ja nach wie vor leider Funde von Weltkriegsbomben, die gibt es nach wie vor. Und bei jeglichen Bauvorhaben wird immer mal wieder gerne sowas ausgegraben. Und wenn eine solche Bombe sich im Einzugsbereich eines Krankenhauses befindet, dann kann es eben sein, dass ein komplettes Krankenhaus geräumt werden.
In welchem Zeitraum musste das geräumt werden?
Das kommt immer darauf an, wie groß die Gefahr ist, aber normalerweise zügig, das heißt innerhalb von Stunden.
Und alles? Das, wie viele Leute waren da betroffen, dass ich da Gefühl habe?
Das müssten 150 Patienten gewesen sein ungefähr, die da evakuiert worden sind. Und dazu bedarf es natürlich dann einer immensen Menge, das sind noch Intensivpatienten gewesen, an Rettungsmitteln. Die Patienten müssen, also nicht nur sozusagen An- und Abfahrt muss irgendwo geregelt werden, sondern auch die Verteilung der Patienten muss geregelt werden. Wer kann mit welcher Begleitung transportiert werden? Also steckt eine ganze Menge dann an Logistik dahinter. Und das ist man nicht allein, hat man einen großen Stab, sagen wir, der da arbeitet. Aber das war schon am herausforderndsten, weil es also wirklich auch weit ab ist natürlich von dem, was man alltäglich so selber tut. Ja, als Chefarzt muss man auch koordinieren, aber das ist eine andere Dimension. Hat alles am Ende gut geklappt und wie eigentlich fast immer, die Bombe ist problemlos entschärft worden und niemand ist in irgendeiner Weise zu Schaden gekommen. Aber natürlich potenziell kann es eben sein, dass ein Patient bei solchem Transport, wenn da irgendetwas nicht gut funktioniert, am Ende einen Schaden davon hat und daher ist es auch eine gewisse Verantwortung.
Auch wenn eine Verantwortung über Leben und Tod am Ende des Tages. Was hat Sie eigentlich, ich möchte noch ganz kurz eintauchen in das, was fasziniert Sie an diesem Teil Ihrer Arbeit als Notfallmediziner?
Ich glaube, mit das Faszinierendste ist, immer mit neuen, unerwarteten Situationen konfrontiert werden zu müssen und eine Lösung finden zu müssen. Das ist das, was mich an Medizin auch schon immer fasziniert hat. Aber das ist ja Notfallmedizin noch einmal potenziert. Gerade, wenn man natürlich draußen unterwegs ist, ich hatte ja als Rettungssanitäter irgendwann mal vor dem Studium angefangen, man fährt irgendwo raus, man hat ein Einsatzstichwort. Da steht irgendwas drauf, Kind 2 oder sowas. Ja, heißt also Einsatz mit Notarzt und Kind. Mehr weiß man nicht. Und dann kommt man in eine Wohnsituation und da sind Menschen, da sind Angehörige, da ist der Patient. Manchmal muss man sich fragen, wer ist denn hier der Patient eigentlich? Und man ist mit sozialen Situationen konfrontiert, die man so vielleicht nicht kennt und auch nicht erwartet. Auch keine schönen Dinge manchmal, die man da antrifft. Und man muss immer sagen, versuchen, im Sinne des Patienten akut die beste Lösung zu finden. Die kann manchmal heißen, schnell einpacken, ab ins Krankenhaus. Die kann manchmal heißen, vor Ort intensiv behandeln. Die kann manchmal heißen, den Patienten genau da zu lassen, wo er ist. Die kann manchmal heißen, einen sterbenden Patienten im Kreis seiner Angehörigen einfach da zu belassen, wo er ist und nichts zu tun. Die Bandbreite ist wahnsinnig groß. Und das motiviert einfach, weil man auch akut helfen kann. Viele Dinge in der Medizin dauern sehr lange. Wenn ich eine Tablette verschreibe zur Cholesterinsenkung, bis ich davon einen Erfolg, einen fassbaren Erfolg sehe, das dauert. In der Notfallmedizin hat alles, was ich sofort tue, Konsequenzen.
Im Positiven Positive, und auch im Negativen.
Ja. Aber es hat Konsequenzen. Und das fasziniert mich und ich glaube, das geht vielen, vielen Kollegen, die in diesem Bereich so arbeiten, genauso.
Was glauben Sie, muss man als gute Notfallmediziner, als guter Notfallmediziner mitbringen? Was muss man charakterlich oder von Fähigkeiten mitbringen, damit man da auch wirklich gut arbeitet und auch gut damit umgehen kann?
Da kann man verschiedene Antworten darauf geben. Für mich persönlich ist es ein gewisses Maß an innerer Ruhe. Die Situationen, in die man hineinkommt, die sind häufig laut, hektisch, unübersichtlich. Man muss sortieren. Ja, man darf sozusagen selber nicht in Aktionismus verfallen und die sagen, also sofort den Koffer aufmachen, sofort die Ampulle rausholen, sofort dieses und jenes. Also erstmal Überblick verschaffen. Ganz kurz schauen, was ist hier eigentlich los? Was ist der Kern sozusagen des Problems? Was brauchen wir vielleicht noch? Eine innerliche sozusagen Gelassenheit, auch wenn es um einen herum hektisch ist. Ich glaube, das ist so das, sagen wir mal, geistige Grundrüstzeug. Und eine relativ breite Ausbildung. Ich habe relativ viel gesehen und gemacht, auch mit Absicht, weil eben, hinaus als Internist, Kardiologe, Pneumologe, aber als Notarzt hat man es auch mit kaputten Knochen zu tun und mit Kindern und mit Dingen, die sozusagen außerhalb des eigentlichen, der eigentlichen Facharztkompetenz sozusagen liegen. Ja, das heißt also auch, der Wunsch, der Interesse, das Interesse in der Medizin möglichst breit aufgestellt zu sein, das ist auch so ein fachliches Grundrüstzeug, was man, glaube ich, braucht.
Und Mut wahrscheinlich, oder? Weil wenn man rasche Entscheidungen treffen muss, dann muss man ja auch mutig sein.
Würde ich denken, ist eigentlich so ein Stück weit Grundvoraussetzung für den Arztberuf, ja, weil wir immer Entscheidungen treffen, die ein bisschen ins Ungewisse hineingehen, eigentlich fast immer. Ja, wir wissen nie hundertprozentig, ob ein Medikament, ob eine Intervention, ob eine Maßnahme den gewünschten Erfolg bringt. Das heißt, dieser Mut zum Risiko ist jetzt falsch, aber tatsächlich einfach eine Entscheidung zu treffen und auch dann dahinter zu stehen und zu sagen, jawohl, das habe ich so entschieden, kann falsch gewesen sein, das habe ich so entschieden, das ist in der Notfallmedizin immer potenziert. Ja, also die Entscheidung, die man trifft, da muss man hinterstehen und die muss man auch dann verfolgen. Ja, das ist würde ich so unterstreichen.
Warum würden Sie eigentlich Studierenden raten, auch in den Beruf des Notfallmediziners, der Notfallmedizinerin zu gehen?
Was ich gerade schon sagte, es ist ein unglaublich abwechslungsreicher, spannender und auch dann belohnender Beruf, weil man oder aus Fachrichtung, weil man eben Erfolge sehr schön zurückgemeldet bekommt. Ein Grundrüstzeug in Sachen Notfallmedizin würde ich absolut jedem anraten, weil man kann immer in die Situation kommen. Und ich sehe es leider auch immer wieder auf Stationen, also auf Normalstationen, großen Bettenstationen, wo eben doch selten echte Notfälle passieren, dass dann der Ablauf oder das, was man tun soll, das sind gewisse Automatismen, wenn man einen Herz-Kreislauf-Stillstand, ne, die einfach die Basismaßnahmen der Wiederbelebung, die Herzdruckmassage, selbst Menschen, die im Gesundheitswesen arbeiten, sind daran nicht hundertprozentig geübt, weil sie eben so selten damit konfrontiert werden. Und dann kommt es zu Zeitverlust, Konfusion und so weiter. Wenn dann das Notfallteam eintrifft, also die von der Intensivstation kommenden Kollegen, die es täglich machen, dann von jetzt auf gleich geht das Automatismus und läuft und läuft und läuft. Und von breiten Ausbildungen muss man da gar nicht sprechen. Aber also für einen tätigen Arzt halte ich es einfach wichtig, dass man Basisfähigkeiten Notfallmedizin hat und Notfallmedizin als Notarzt sozusagen neben der eigenen klinischen Tätigkeit kann ich vor allem jedem empfehlen, der in der Intensivmedizin oder eben in Fachrichtungen arbeitet, Kardiologie zum Beispiel, wo häufig Notfälle passieren oder wo man es auch mit schwerkranken Patienten zu tun hat. Es gibt einem ein breites Grundrüstzeug und eine gewisse innere Sicherheit, in solchen Situationen einfach gut und schnell zu handeln.
Ist das für Sie die Lehre? Sie lernen ja an der Daniel Private University. Ist die Lehre für Sie sozusagen ein Ausgleich dazu? Oder das ist jetzt genau auf der anderen Seite der Skala. Ja? Ich meine, da bereiten Sie Menschen über Jahre auf ihren Beruf vor. Ja. In einem anderen Bereich müssen Sie ganz schnell entscheiden.
Ja. Genau, wir bereiten Jahre darauf vor, damit man ganz schnell entscheiden kann.
Ja.
Das ist exakt der Ablauf, so wie wir es gerne haben wollen. Denn wir machen das ja tatsächlich so, dass wir in der DPU die Leute sehr früh in dieses Thema reinholen. Ne? In dem Bachelorstudiengang, wo sie quasi sehr viel mit theoretischen Fächern konfrontiert sind, Physiologie, Biochemie, wo man Formeln auswendig lernen muss und so weiter, gehen wir mit Absicht ja hin und machen im Rahmen des eigentlichen Erste-Hilfe-Kurses, der eigentlich relativ basal im Curriculum gedacht ist, machen wir schon eine praktische Ausbildung, dass wir also mit den wichtigsten Krankheitsbildern in Unfallmedizin konfrontieren und dann aber auch gleich an die Puppe sozusagen gehen, ans Hands-on gehen und eben Herzdruckmassage, Beatmung und diese Dinge auch trainieren. Und das ist, glaube ich, motivationsfördernd. Mhm. Ja, man sieht in den ersten Semestern, Medizin ist nicht auswendig nur, Biochemiker werden böse auf mich, wenn ich das sage, ja. Aber es ist nicht nur auswendig lernen von biochemischen Formeln, sondern Medizin ist auch Handwerk.
Ja.
Das ist ganz wichtig. Und wir setzen sozusagen schon mal die erste Marke, dass wir sagen, wir wollen, dass unsere Studenten am Ende ihres Studiums in den Basisfähigkeiten von Medizin fit sind. Und das erreichen wir mit diesem Kurs, dann einem weiteren Notfallmedizinkurs, der sich anschließt und dann nochmal Hands-on-Training im Masterstudium. Also wir ziehen das quasi sozusagen einmal komplett durch.
Und da bringen Sie Ihre Erfahrung als Notfallmediziner in den Hörsaal?
Nicht nur meine sozusagen, wir haben ein ganzes Team,
ja.
Was sich da ganz früh zur Konzeption des Studiengangs zusammengefunden hat, aus alles tätigen Notfallmedizinern. Das ist auch ganz wichtig, dass man auch das Ganze unterfüttern kann mit Beispielen, Fallbeispielen, Erfahrungen aus der eigenen Praxis. Mhm. Und wir machen zusammen als Team eben diese theoretische und praktische Lehre. Ja.
Was für mich ja in unserem Vorgespräch unfassbar faszinierend war, waren ja oder sind diese SIM-Zentren der Denny Private University, die ja zu den, glaube ich, modernsten überhaupt zählen. Mhm. Können Sie uns da ein bisschen was erzählen? Was ist ein SIM-Zentrum? Also ein Simulationszentrum? Das weiß ich ja schon. Jetzt habe ich schon was gelernt. Aber was passiert in solchen Simulationszentren und warum sind die auch so wichtig? Und warum ist es wichtig, dieses State of the Art überhaupt zu haben?
Ja, das ist tatsächlich etwas, worauf wir noch ein bisschen stolz sind, dass wir das ganz früh mit in dieses Konzept eingearbeitet haben. Simulationszentrum oder Simulation in der Medizin ist ein ganz weites Feld, noch ein relativ junges Feld, was man aufgemacht hat. Und es geht im Prinzip darum, dass natürlich man Dinge am Patienten üben kann, in Anführungszeichen, in der praktischen Ausbildung erlernen kann, aber eben bei weitem nicht alles. Und gerade im frühen Stadium des Studiums ist es natürlich ganz wichtig, handwerkliche Fähigkeiten da zu haben. Und das Simulationszentrum stellt einen Rahmen dafür dar. Und da gibt es ein Spektrum natürlich der Simulation. Simulation kann heißen, an einzelnen sogenannten Phantomen, also bestimmten Körpermodellen, einzelne Dinge untersuchen, Tastuntersuchungen, die man am Patienten zum Beispiel nicht üben kann, also eine rektale Tastuntersuchung beispielsweise kann man da an einem Simulator, einem Modell erüben. Es gibt aber auch invasive Maßnahmen, also pieksende Maßnahmen, Blutabnahme, Infusion legen, was man an einem Phantomarm dort machen kann, der eben mit blutleitenden Venen gefüllt ist.
Das heißt, der kann wirklich bluten?
Der blutet.
Wenn ich mich verstecke, blutet er.
Ja, also wenn Sie sich so richtig verhauen, dann ist die Kleidung versaut und der Tisch ist voll. Ja. Okay. Aber das ist halt der Unterschied. Die Kleidung ist versaut, der Tisch ist voll und es hat kein Patient Aua gesagt.
Ja,
ja, also aber
ich glaube, diese Puppen können ja sogar Aua sagen, oder? Die haben einen Schmerzempfinden.
Ja, das ist der nächste Punkt. Also der Phantomarm, der ist isoliert, der sagt nicht Aua. Aber das wäre vielleicht noch ein Punkt, dass er noch kommentiert, ob der Stich jetzt, also ne, ist ja nur die Frage, tut das jetzt weh? Und wenn die Puppe dann sagt, nee, hat nicht weh getan, kann man vielleicht noch ergänzen. Aber der Phantomarm mit dem Blut, der macht das noch nicht.
Ja.
Nein, aber das ist tatsächlich genau das Ende des Spektrums, sondern eine Full-Scale-Simulation. Also eine Situation, also in dem Fall zwei spezielle präparierte Räume, die einmal als Patientenzimmer, einmal als Notaufnahmezimmer wie in diesem SIM-Zentrum vorhalten, wo eine Roboterpuppe drin liegt. Menschengroß, die von außen ferngesteuert etliche Dinge kann. Von Reden über mit den Augen klimpern, über Herzgeräusche, sie hat Herzgeräusche, Darmgeräusche, also eine wahnsinnig große Zahl von Körperfunktionen, die man da simulieren kann. Und der Patient, der Student kann diese Puppe quasi wirklich als Patient behandeln. Er ist in diesem Raum drin, der Raum ist abgeschlossen und diese Puppe oder das Szenario, was wir dann haben, zum Beispiel Patient im Stationszimmer oder in seinem Stationszimmer hat plötzlich Bauchschmerzen. Ja, was ist jetzt zu tun? Wird kontrolliert von einem abgesetzten Kontrollraum. Das ist verspiegelte Glasfläche. Das heißt,
so wie bei Verhörräumen oder wie?
Wie das?
So wie bei Verhörräumen.
Ja, genau.
Okay,
genau,
ja?
Genau, genau.
Okay, ja.
hoffentlich eine angenehmere Situation als im Verhörraum. Wobei, tatsächlich, das ist genau der Punkt des Ganzen. Wir sehen ja, wir haben, dieser Raum ist vollständig mit Kameras abgedeckt und Mikrofonen. Das heißt, wir können jeden Winkel dort ganz genau beobachten. Okay. Und der Rest der Praktikumsgruppe sitzt in einem Nebenraum vor einem großen Monitor und beobachtet das Ganze. Aber ohne, dass derjenige, der in der Simulation drin ist, das sozusagen bemerkt. Das heißt, er kommuniziert mit dem Patienten, kommuniziert in Wahrheit mit dem Kontrollraum, wo jemand sitzt und diese Puppe steuert und auch spricht und taucht in diese Situation komplett ein. Und das ist sozusagen der Sinn der Sache. Wir sehen ja, die Leute kriegen Schweißperlen auf der Stirn. Wirklich? Auch wenn wir wissen, ne, der Patient, der da liegt, der beschwert sich nicht, der verklagt einen nicht her. Ja, da kann nichts passieren eigentlich. Ja. Ne? Man kann nichts kaputt machen. Und trotzdem sieht man, dass derjenige in Situation in Stress gerät.
Okay.
Ja, nicht, dass wir Leute ärgern wollen, aber das ist genau der Kern der Simulation. Dort darf man Fehler machen.
Ja.
Sie dürfen alle Fehler machen, die sie wollen. Wir sind sogar froh, wenn sie Fehler machen.
Ja,
weil dann können wir nämlich nachher in so einem Debriefing, in der Nachbesprechung, diese Fehler aufzeigen.
Und dass sagen, ich das vom Bild her richtig verstehe, der oder die stehen wirklich ganz alleine in diesem Raum mit dem Roboter.
Das kommt drauf an. Es gibt auch ein Team natürlich, wo man zu zweit oder zu dritt ist. Das ist nur je nach Szenario, sagen wir mal. Aber ja, man ist erstmal in Situationen, dann ist einer der Verantwortlichen, sind mehrere die Verantwortlichen und es ist keiner, den man fragen kann erstmal.
Und glücklicherweise keiner, dem man schaden kann am Ende des Tages.
Wow. Und nimmt diese Kenntnisse dann mit und nimmt diese Erlebnis dann mit. Und kann natürlich auch dann Dinge variieren, kann Fehler, die vorher passiert sind, quasi wieder einspielen. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten, da wirklich gezielt zu trainieren. Das ist sehr aufwendig, das muss man sagen. Aber ist in der Medizinausbildung so im Augenblick, glaube ich, das beste, praxisnäheste, was wir bieten können.
Das bedeutet, die Studierenden kommen ja dann schon zu realen Patienten, also zu menschlichen Patienten, wenn die schon ihr Handwerkszeug mehr oder weniger halbwegs beherrschen.
Ja, kann man im Idealfall ist das so, dass natürlich auch ein gewisses Nebeneinander ist. Ne? Die Patienten gehen ja auch in klinische Praktika, Praktika, das heißt, die sollen ja auch Klinikalltag, Klinikluft sozusagen schnuppern, auch die Realität. Also sie wollen nicht hingehen und wollen die medizinische Ausbildung aus einem Krankenhaus wegnehmen und in ein SIM-Zentrum verfrachten. Das will keiner sozusagen. Nein, es ist ein Nebeneinander sozusagen.
Eine bessere Vorbereitung, oder?
Eigenverantwortliches Arbeiten mit dem SIM-Zentrum, mitgehen, lernen, zuhören, an Visite teilnehmen im echten Krankenhaus.
Wie gehen die Studierenden damit um? Wie finden die das? Wie kann ich mir das vorstellen?
Sehr gut. Also das ist sicherlich einer es ist selten, dass Leute in der Lehre sagen, ich will mehr. Ja, also normalerweise, wenn sie jetzt kommen und sagen, wir machen noch 3 Vorlesungen mehr und wir machen noch 2 Seminare mehr und wir machen noch schöne schriftliche Prüfung, da wird keiner Hurra schreien. Also die wenigsten, einige vielleicht schon. Ja. Aber wenn wir sagen, wir machen mehr SIM-Zentrum, wir machen mehr Training, wir machen mehr diese Dinge, das begeistert, das motiviert auch vor allem. Ja.
Eine Frage möchte ich jetzt noch stellen. Wie realistisch sind diese Szenarien?
Medizinisch sind das natürlich sozusagen standardisierte Fälle, aber eben Dinge, die passieren. Also gehen wir wieder auf Station. Was kann da so alles, also wir haben uns natürlich Gedanken gemacht bei der Konzeption dieser Szenarien, was kann da so alles passieren? Man ist eine Visite, besucht den Patienten und der sagt auf einmal, ich habe Brustschmerzen. Das muss bei jedem sofort die Alarmlampe angehen, möglicherweise Herzinfarkt. Ja, da müssen gewisse Dinge laufen, es muss ein EKG geschrieben werden, dann kriegt er möglichst vielleicht Rhythmusstörungen und dann passiert irgendwie noch was und so weiter. Also sind alles Szenarien, die einen klinischen, aus unserer Erfahrung bestehenden Hintergrund haben, sag ich mal, und sich dann in verschiedene Richtungen entwickeln können. Also natürlich kann man auch seltene Dinge daran trainieren, also Patienten oder Krankheitsbilder, die man so im Krankenhaus seltenst antrifft und die man deswegen auch nicht kennenlernen kann. Aber eigentlich geht es vor allem darum, die regelhaft auftretenden Dinge und vor allem die Situationen, die sich kritisch entwickeln können, zu sehen, zu erkennen und die kritische Entwicklung möglichst zu verhindern.
Jetzt hat sich ja die DPU in den letzten Jahren ja auch im Bereich der Humanmedizin schon einen Namen gemacht. Warum würden Sie Studierenden oder potenziellen Studierenden oder Eltern von jungen Erwachsenen den Rat geben, dort zu studieren? Wodurch zeichnet sich die DPU da aus?
Die DPU hat eine, das habe ich von vornherein, weiß nicht, vor 8 Jahren oder fast 9 Jahren, als ich zur DPU gekommen bin, ganz schnell festgestellt, eine sehr eigene, einzigartige Atmosphäre. Ja, das ist nicht nur erstmal die städtische Umgebung und die Baulichkeit, sondern es ist auch das Miteinander. Man fühlt sich nicht an einer großen, anonymen Universität, sondern es ist wirklich eine Gemeinschaft, und es sind sehr flache Strukturen, es ist eine große Ansprechbarkeit der Professoren und der Dozenten insgesamt. Das sozusagen schlägt einem so als erstes entgegen. Mhm. Dann ist in dem Aufbauprozess und Entwicklungsprozess der letzten Jahre auch sehr viel in Wissenschaft investiert worden. Wir haben also mittlerweile ein tolles wissenschaftliches Portfolio, muss man sagen, was einem auch dann in Bachelorarbeiten, in Masterarbeiten sehr zugute kommt. Wir haben äußerst engagierte Dozenten. Das ist auch etwas, was man immer wieder hervorheben muss. An großen staatlichen Universitäten, ohne die jetzt schlecht reden zu wollen, aber gibt es ein sehr großes Spektrum an Dozenten und unterschiedlichen Erfahrungen. Wir setzen gezielt auf sehr erfahrene Dozenten, die auch begeistern können, die alle aus der Praxis kommen, die alle wirklich viel Erfahrung mitbringen, wissen, was sie tun, und haben jetzt auch mit dem Universitätsklinikum Wiener Neustadt eine wirkliche klinische Heimat gefunden, wo auch ich festgestellt habe, schon vor Jahren bei den ersten Besuchen, da schlägt einem seitens der Dozenten auch eine sehr, sehr große Motivation und Freude einer Studentenausbildung entgegen. Und das spiegelt auch die Rückmeldung, die wir jetzt von den ersten Jahrgängen bekommen haben, absolut wider. Also das passt alles sozusagen zusammen. Also kurz gefasst, Ausbildung auf hohem universitären und wissenschaftlichen Niveau. Und das Ganze aber in einer einfach angenehmen, schönen, familiären Umgebung und großen Nahbarkeit der Dozierenden und Professoren.
Das klingt ja sehr faszinierend und sehr schön. Also auch gerade für Eltern sehr, sehr, sehr gut zu wissen, dass sie da ihre Kinder in eine gute Umgebung schicken. Mich würde jetzt als abschließende Frage noch etwas interessieren. Ich meine, dieses ganze Spektrum, das Sie machen als Klinikchef, als Lehrender, als Notfallmediziner. Haben Sie eigentlich so ein Lebensmotto, das Sie da durchträgt?
Ein Lebensmotto, das ist gar nicht ein, aber tatsächlich, da würde ich als erstes zurückdenken an das an mein Highschool-Abschlussmotto. Ich habe Highschool-Jahr in den USA verbracht, lange her. Ja. Und die Senior Classes, also die Abschlussklassen, die haben immer ein Motto, das muss man sagen. Und das Motto meiner Abschlussklasse lautete: See it, believe it, deal with it. Das ist im Prinzip das, was mich so.
See it, believe it, deal with it?
Ja, also sieh es, glaub es, kümmere dich drum.
Perfekte Motto für einen Notfallmediziner.
Ja, aber
oder für einen Arzt per se oder eine Ärztin. Ja,
aber das fand ich, also dieses Motto habe ich sozusagen damit entwickelt, also das damals, und das finde ich nach wie vor super. Das passt einfach auf das, wie ich denke, dass man in dem Beruf handeln sollte. Keine großen Diskussionen, sondern das, was du siehst, was da ist, nimm es auf und mach das Beste draus.
Super. Lieber Herr Professor Ladage, vielen Dank, dass Sie heute bei uns waren. Es war mir eine wirklich große Freude, mit Ihnen zu reden, und von Herzen alles Gute.
Sehr nettes Gespräch. Herzlichen Dank.
Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke ich fürs Dabeisein und freue mich auf Sie beim nächsten DPU-Podcast.